In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihren Herden. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie, und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Christus, der Herr. Und das soll euch ein Zeichen sein: Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Heute ist Weihnachten. Frohe Weihnachten. Die Hirten waren die Ersten, die diese Botschaft erfahren haben, in der Nacht, also quasi von gestern auf heute. Und deswegen haben wir eben die Hirtenmusik gehört aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Und ich dachte, das passt ganz gut zusammen. Schön, dass ihr da seid. Wir wollen heute Weihnachten feiern. Und ich möchte zu Beginn beten und bitte euch dazu aufzustehen. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du in die Welt gekommen bist, als kleines Kind, als unschuldiges Kind, dass du in die Welt gekommen bist, dass wir gerettet werden. Und oft vergessen wir das vielleicht, weil aus diesem Geburtstagsfest doch ein kommerzielles Großereignis geworden ist. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns besinnen können auf das Eigentliche, warum du zu uns gekommen bist, warum du zu allen Menschen gekommen bist, warum du in diese Welt gekommen bist. Amen. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Ja, und natürlich wollen wir auch Weihnachtslieder singen heute. Und zwar das erste, die Judith ist so freundlich, begleitet uns am Klavier. Das erste Lied, was wir singen, ist »Fröhlich soll mein Herz springen«. Lasst uns die Feste feiern, wie sie fallen. So heißt es doch. Doch Weihnachten, das spüren wir alle Jahre wieder, ist kein Fest wie jedes andere. An Weihnachten feiern wir ein Kind und den festen Glauben an das Gute im Menschen, an Hoffnung und an die Nächstenliebe. Christinnen und Christen in aller Welt erinnert dieses Fest daran, dass Gott uns nicht alleine lässt. Ganz im Gegenteil, seine Liebe für uns alle hat sich offenbart. Im Kind, in der Krippe und später im Mann am Kreuz. Das ist Weihnachten. Der Gottesdienst heute ist überschrieben mit himmlischer Mitbewohner. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt gleich an Star Trek denkt oder so, oder an Star Wars. Ich bin sehr gespannt, was der Lasse an Weihnachten mit diesem Titel uns sagen möchte in seiner Predigt. Aber auf jeden Fall haben wir eine Lesung ausgesucht und die steht im Johannesbrief, und zwar Johannes 1. Kapitel. Das sind auch so Verse, die haben wir alle schon öfters gehört. Und ich lese aus Johannes 1, Vers 14. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ja, und Jesus Christus ist dieses Fleisch gewordene Wort. Und daran denken wir, wenn wir jetzt Weihnachten feiern. Wir singen ein weiteres Lied, und zwar Jesus höchster Name.
Ja, das Thema himmlischer Mitbewohner haben wir heute am ersten Weihnachtsfeiertag. Eigentlich war gestern ja nur Heiligabend, aber heute ist ja Weihnachten. Heute feiern wir das. Denn in dem Bibeltext, der für den heutigen Sonntag ausgesucht ist, der in Kolosser steht, da geht es um Lebensgemeinschaft mit Jesus selbst. Da geht es darum, dass wir mit Jesus, in Jesus leben. Und im Nachdenken über dieses Predigtthema musste ich irgendwie an diesen Titel denken. Himmlischer Mitbewohner. So steht es ja auch im Johanneswort, das Olaf gerade vorgelesen hat, dass Jesus an Weihnachten auf die Welt unter seine Schöpfung kommt, um unter uns zu wohnen. Und das ist ja erstmal ein lustiger Begriff, als würde er sich zu uns nach Hause einladen, als würde er wirklich mal anfragen, sag mal, hast du jetzt für die nächsten paar Wochen vielleicht ein Zimmer frei, wo ich auf einer Schlafcouch vielleicht bleiben kann, so? Also er kommt, um unter uns Menschen zu wohnen. Aber er kommt eben auch in Herrlichkeit. In der Herrlichkeit von Gott selbst kommt er auf die Erde. Es ist also nicht irgendwie ein normaler Mitbewohner, sondern eben ein ja ganz herrlicher, wunderbarer, einzigartiger und besonderer, eben himmlischer Mitbewohner. Und ich weiß nicht, wie lange die Zeit bei dir vielleicht jetzt her ist, dass du mal so in klassischen Kontexten Mitbewohner hattest. Vielleicht hattest du das auch noch nie. Bei mir ist das jetzt gar nicht so lange her. Das war das letzte Mal vor unserer Hochzeit, 2019 der Fall, wo ich in einer Studentenwohngemeinschaft an unserer Hochschule gewohnt habe. Und wenn du das Vergnügen auch schon mal hattest, in einer Wohngemeinschaft, einer WG zu leben, und ich hoffe, du hattest dieses Vergnügen, dann wirst du wissen, dass das eine ja sehr prägende Erfahrung sein kann. Denn das ist ja vielleicht ähnlich wie in so einer Ehe, dass da Menschen, also nicht nur zwei, sondern vielleicht sogar mehr, zusammenkommen aus verschiedenen Hintergründen. Jeder so mit seiner eigenen Prägung. Wie macht man den Abwasch? Wie ist das mit Wäschewaschen? Wie sauber muss die Wohnung sein? Das sind so häufig Konfliktthemen. In so eine Wohngemeinschaft kommt, ja, da muss man irgendwie miteinander klarkommen in dem Moment. Und ich hatte jetzt über die Jahre meines Studiums und meiner Ausbildung verschiedenste Mitbewohner und ich kann euch sagen, keiner dieser Mitbewohner ist spurlos an mir vorbeigegangen. Und das auf eine gute Art und Weise, also nicht irgendwie eine schlechte Art und Weise, sondern man hat immer irgendwie etwas gelernt von dem anderen, weil der so anders ist, weil der vielleicht einen Trick beim Abspülen hat oder wie man die Wohnung besonders sauber hält oder wie der so mit Streit umgeht oder ja, mit Entschuldigung, mit dem Leben. Man prägt sich einfach gegenseitig in so einer Wohngemeinschaft. Man nimmt immer etwas mit in so einer WG. Und das kann vielleicht sogar noch krasser als in einer Ehe sein, weil ja, es eben sehr viel mehr Mitbewohner gibt als eben nur diesen einen Partner und so noch viel mehr Prägungen irgendwie mit hineinkommen. Man lernt immer etwas von seinen Mitbewohnern. Umso besser also, dass jetzt an Weihnachten Jesus auf die Erde gekommen ist, um dein himmlischer Mitbewohner zu werden. Wenn du also gleich nach Hause kommst, dann darfst du wissen, du bist jetzt nicht allein zu Hause, du hast jetzt einen himmlischen Mitbewohner. Und es ist lustig, dass du an Star Trek oder Star Wars dachtest. Ich hätte jetzt an Alf vielleicht als erstes gedacht, ne? Der Alien, der zu Hause bei einer Familie dann unterkommt und lebt. Jesus ist aber nicht irgendein Mitbewohner, der zu dir nach Hause gekommen ist, sondern in dem Kolossertext, um den es auch heute geht, steht: In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Das ist Kolosser Kapitel 2, Vers 3. In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und das war zum Glück bei meinen Studienmitbewohnern nicht der Fall. Denn sonst hätte ich ja gar keine Chance gehabt, mit denen zusammenzuleben. Ich hätte ja nicht diskutieren können, ja, aber das Geschirr muss doch erstmal einweichen, deswegen lasse ich es erstmal einen Tag lang da stehen. Und dann kann man es ganz leicht abspülen, ja, das ist dann gar nicht mehr möglich. Das ist mit Judith jetzt natürlich schon wesentlich mehr so wie mit Jesus, ne? Alle Schätze der Weisheit und der Kenntnis, aber immer noch nicht ganz. Jesus ist ein besonderer Mitbewohner, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und noch viel mehr. Weiter geht's in Kolosser Kapitel 2, die Verse 6 bis 10. Wie ihr nun angenommen habt, den Herrn Jesus Christus, so lebt auch in ihm. Verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid. Und voller Dankbarkeit. Seht zu, dass euch niemand einfange durch die Philosophie und durch leeren Trug, die der Überlieferung der Menschen und den Elementen der Welt folgen und nicht Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid erfüllt durch ihn, der das Haupt aller Mächte und Gewalten. Und das ist ein krasser, himmlischer Mitbewohner. Das ist verrückt, über so jemanden, über einen Mitbewohner das zu sagen. Und in diesen Kolosserversen lesen wir davon, dass wir Lebensgemeinschaft mit Jesus haben. Er kommt an Weihnachten in seiner Zeit auf die Erde, lebt unter den Menschen, ist ein Beispiel der Liebe Gottes. Aber hier geht es jetzt darum, dass wir, nachdem er weggegangen ist, auch in ihm leben. An Ostern stirbt Jesus und steht wieder von den Toten auf und er sendet seinen Heiligen Geist, um eine Wohnung in unseren Herzen einzurichten, um dort in uns zu wohnen. Und jetzt schreibt Paulus hier davon, dass wir auch in Jesus leben sollen. Und das ist eine komische Sprache erstmal, denn wie lebe ich denn in jemand anderem? Und es wird hier erstmal eine Zeichensprache sein. Und sowas meinen wie, dass wir eine geistige und geistliche und Herzensgemeinschaft mit Jesus haben. Dass wir eins sind im Sinn und im Herz mit dem, was sein Herz und sein Sinn ist. Ich finde, diese Textstelle profitiert aber vom Bild einer Wohngemeinschaft, bei dem Jesus zu unserem WG-Mitbewohner wird, von dem man immer irgendwie etwas mitnimmt, weil er einfach Dinge ganz anders macht. Und zwar ein guter Mitbewohner, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen liegen. Es lohnt sich also ganz besonders, bei diesem Mitbewohner genau hinzugucken, und zu sehen, wie ist der eigentlich drauf? Wie geht der mit den anderen Menschen um? Wie geht der mit Streit um? Wie geht der damit um, wenn ja irgendwie etwas im Argen liegt oder zwei Leute der WG sich entzweit haben? Wie hält der seine Wohnung sauber? Und wie ist der eigentlich so drauf, dieser himmlische Mitbewohner? In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Und wenig später spricht Paulus davon, dass wir uns nicht einfangen lassen sollen durch Philosophie und leeren Trug. Und das lässt uns einen Blick darauf werfen, was eigentlich im Kolosserbrief hier das Thema von Paulus ist. In der Gemeinde in Kolosser scheinen falsche Lehrer unterwegs zu sein, falsche Propheten unterwegs zu sein, die eine Philosophie verbreiten, die nicht der Weisheit dient, also nicht dem dient, dass man ein gutes Leben führt. Denn so eine Philosophie, die war auch der Bibel bekannt und den Schriftstellern damals und die galt auch da als etwas Gutes. Also das Nachdenken darüber, wie ein gutes Leben aussieht, das ist etwas Gutes. Aber Paulus sagt hier, so eine Philosophie ist das nicht, sondern das ist eine Philosophie von leerem Trug, die Leute einfangen will die Menschen wegbringen will von der Wahrheit. Und das griechische Wort meint hier so etwas wie rauben. Es ist irgendwie eine Lehre, die trügerisch ist und die Menschen von der Wahrheit wegrauben möchte. Und das alarmiert Paulus, denn er denkt ja an die Wahrheit von Christus. Und wir kennen das aus anderen biblischen Briefen, wo es zum Beispiel um die Lehre der Gnosis geht. Das ist so eine philosophische Strömung, wo es darum geht, dass die Leute glauben, der Mensch, der ist so halb göttlich und er ist aber irgendwie auch halb weltlich. Und seine Erlösung liegt darin, dass der Mensch nur lange genug nachdenkt, zur Erkenntnis kommt und dann erkennt, oh, er ist göttlich und somit dann aufsteigt wieder zu diesem göttlichen Wesen, was er eigentlich ist. Und dagegen mussten hier die Apostel früher, die Leiter der Kirche, sich gegen wehren, weil das gegen eine Erlösung durch Jesus Christus spricht. Weil das die Leute von der Wahrheit wegholt, hin zu einer Lüge hinbringt. Die Leute wegraubt von der Erlösung, die in Jesus ist. Und so etwas wie mit der Gnosis, das finden wir hier jetzt im Kolosserbrief. Falsche Lehre, die eine Philosophie verbreiten, die Menschen von Jesus weg zu einer Lehre führen, die voll Trug ist. Und darum predigt Paulus dieses eine. Bleibt in Jesus, bleibt bei dem, den wir euch gelehrt haben, bleibt bei dem, der die wirkliche Wahrheit ist, der die wirkliche Erlösung und Erkenntnis und die Weisheit parat hält für euch, der die bereithält und euch lehren und unterrichten will. Die wirklich freimachende Erkenntnis, denn die finden wir nur bei Jesus. Die Erkenntnis der Liebe Gottes zu den Menschen, die Erkenntnis der Erlösung der Menschen durch den Sohn Jesus Christus. Diese Erkenntnis macht frei. Denn davon ist in der Bibel berichtet, dass die Erkenntnis Gottes frei macht. Dass sie nicht in Abhängigkeiten hineinführt, wie so manch andere Lehre. Wie die Gnosis zum Beispiel, die darauf basiert, dass wir uns so sehr anstrengen und nachdenken. Entschuldigt, ich habe einen Frosch im Hals. Dass wir uns so sehr anstrengen und nachdenken, dass wir selbst zu einer Erkenntnis kommen müssen. Aber diese Lehre, die weist nicht so viele Leute vor, die tatsächlich zu einer Erkenntnis gekommen sind. Und diese Lehre, die macht Menschen abhängig davon, dass sie immer wieder weiter arbeiten und nachdenken müssen und sich anstrengen, um endlich die Erkenntnis zu erlangen, die aber wahrscheinlich ausbleiben wird. Aber die Erkenntnis Jesu hingegen, das ist eine freimachende, weil das eine Erkenntnis der Liebe ist, weil das Liebe ist, die freisetzt. Jesus fordert da nicht irgendwie etwas, was wir tun müssen, um das aufrecht zu erhalten, da ist dann keine Abhängigkeitsbeziehung zu, sondern freimachende Liebe. Man muss nichts anderes tun, als einfach nur bei Jesus zu sein in dieser Liebe. Paulus redet hier also davon, von der Erkenntnis, die wirklich frei macht. Und er möchte die Leute warnen vor der Erkenntnis, die in Abhängigkeit führt und die trügerisch ist. Und das ist für uns heute auch immer noch wichtig. Und er sagt, die Lösung dafür ist, dass wir in Jesus bleiben. In Jesus, in dem alle Schätze der Erkenntnis und der Weisheit verborgen sind. In dem das Wirkliche da ist. Und das ist an Weihnachten dann jetzt eine ganz besondere Einladung für dich, dass du einfach darüber nachdenkst, wie ist es denn mit Jesus als Mitbewohner? Danke, Thilo. Wie ist es mit Jesus als Mitbewohner? Der ist dann da und du stehst vielleicht morgens auf, aus dem Bett und dann klopft der Mitbewohner an die Tür und fragt, na, wie ist dein Start in den Tag heute? Welche Gedanken hattest du bereits, als du irgendwie aus dem Bett gegangen bist, zu deinem Smartphone gegriffen hast, wie das wahrscheinlich viele von uns morgens tun, die ersten Nachrichten gelesen hast? Was sind so deine Gedanken? Was ist so dein Herz eigentlich gerade? Ja, Jesus ist die ganze Zeit mit dabei und weil er arbeitslos ist, folgt er dir auch auf die Arbeit und geht einfach mit und guckt, sag mal, wie machst du denn heute hier deinen Tag? Was haben die anderen Leute dir erzählt auf der Arbeit hier? Was steckt auch hinter den Dingen, die andere Menschen eigentlich sagen? Weil selbst wenn wir heute jetzt unbedingt nicht mehr so große philosophische Lehrer haben, die hier vorbeikommen und versuchen, uns irgendwie was einzureden, was falsch ist, gibt es da draußen so viele Sätze und stehende Annahmen und Statements, zu denen man sich ja verhalten muss. Die werden uns in der Werbung, in den Nachrichten, in der Zeitung, durch Mitmenschen immer wieder irgendwie gesagt. Und dahinter stecken ja immer so Glaubenssätze. Es macht ja einen riesen Unterschied, ob wir einem Menschen begegnen, der in seinem Herzen den Glaubenssatz mit sich trägt, ich bin eigentlich nicht okay, so wie ich bin, und alle anderen sind auch nicht so okay, so wie sie sind. Und man begegnet mit so einem Menschen, und was der sagen wird, der wird diese Herzenshaltung transportieren. Ich bin nicht okay und du bist nicht okay. Und dann denken wir auf einmal, oh, ich bin nicht okay. Und da kommt etwas von außen irgendwie auf uns zu, aber dann merken wir, hey, dein Mitbewohner Jesus, der ist gerade mit dir auf der Arbeit und er fragt dich mal, hast du das gerade gehört, was der gesagt hat? Merkst du, der denkt von sich selbst, er ist nicht okay. Und der will auch dir weismachen, du bist nicht okay. Aber ich sag dir, das ist leere Philosophie, das ist trügerisch. Glaub dem nicht, sondern du bist okay, du bist geliebt, du bist wertvoll und er ist das auch. Und dieser Mitbewohner Jesus, der einfach die ganze Zeit unterwegs ist, der kann uns helfen, dass wir in dieser Welt, die uns so viele Dinge weismachen will, Glaubenssätze in der Werbung, wie man aussehen muss, welches Körperbild man haben muss, was auch immer, dieser Mitbewohner ist dabei und er bewahrt uns vor den Dingen, die nicht gut für unsere Herzen sind. Jesus, ein himmlischer Mitbewohner, der an Weihnachten gekommen ist. Nun heißt es in dem Text aber auch, dass alle Erkenntnis und alle Weisheit in ihm verborgen sind. Und das ist ein Vers, der mich oft ärgert. Denn ich würde mir ja eigentlich wünschen, dass Jesus nicht geheimnisvoll ist und dass ich die Dinge irgendwie nicht freilegen muss erstmal, sondern dass er die Dinge auch einfach und diese Weisheit, die Erkenntnis einfach mit der offenen Hand offenlegt und die da sind, dass nicht so geheimnisvoll ist, nicht so verborgen ist, sondern einfach Zugriff darauf hat. Aber das ist nicht so. Und das ist vielleicht ein Schmerz, mit dem man auskommen muss, den wir aushalten müssen. Jesus ist eben irgendwie ein geheimnisvoller Mitbewohner auch. Einen Tag ist er die ganze Zeit dabei, morgens bis abends, und am nächsten denkst du dir vielleicht, oh, ist der überhaupt aufgestanden heute? Wo ist der gerade? Jesus ist eben auch irgendwie geheimnisvoll. Und es ist eine lebenslange Reise, die wir mit diesem Mitbewohner vollbringen, um ihn kennenzulernen, um diese Weisheit auch ja in unserem eigenen Herzen zu spüren und anzunehmen und die Erkenntnis zu erlangen. Mit Jesus kann man ein Leben lang Mitbewohner sein und hat bis zum Ende vielleicht immer noch nicht alles von dem verstanden, was er an Schätzen für uns bereithält. Aber er ist ein trotzdem guter Mitbewohner. Wenn wir diese Schätze freilegen, wenn wir diesen Lebensweg gehen mit Jesus als Mitbewohner, das lohnt sich. Das heißt aber auch, dass unser eigenes Erkennen, unsere eigene Weisheit immer Stückwerk ist. Wenn ich gerade erst angefangen habe, mit Jesus durchs Leben zu gehen und irgendwie mein Herz von den Dingen, den schlimmen Sachen dieser Welt zu befreien, dann bin ich ja noch nicht so weit und ich werde am Ende auch nicht ankommen. Und darin liegt auch eine barmherzige Botschaft, nämlich, dass wir Menschen es immer nur gerade so gut machen können überhaupt, wie wir mit unserem Herzen, mit unserem Erkenntnisstand vorangeschritten sind. Das heißt, wir werden Fehler machen, auf jeden Fall. Und andere machen das auch. Aber wir welche machen und andere auch, können wir barmherzig mit uns selbst und mit anderen sein. Und Fehler machen ist einer der Wege, wie Menschen mit am besten lernen, durch Erfahrung. Fehler gehören zum Leben mit dazu. Und wir sind eben einfach hier auf dieser Erde, um es immer nur so gut zu machen, wie wir eben in dem Moment können. Vom Herzen her, vom Erkennen her, von der Liebe her. Aber wir können wachsen da drin. Paulus schreibt ganz am Ende seines Textes, dass in Jesus wir erfüllt sind durch ihn, weil er das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Und das bedeutet, da ist nichts auf dieser Welt, das dich trennen kann, das dir diesen himmlischen Mitbewohner wegnehmen kann. Er selbst ist die höchste Macht. Wir können nicht aus seiner Liebe herausfallen. Wir können ihm vielleicht das Untermietverhältnis kündigen, aber er wird nicht von unserer Seite weichen. Er wird nicht weggehen. Es ist gut, dass dieser Jesus an Weihnachten zu uns Menschen gekommen ist. Denn dadurch haben wir ein Bild der Liebe Gottes unter uns wohnen gehabt, haben Gottes Liebe in Person gesehen. Und dadurch haben wir auch heute immer noch einen himmlischen Mitbewohner, dessen Geheimnisse und Weisheiten wir ein Leben lang erforschen und erkunden dürfen, um auf eine gnädige und barmherzige Lebensreise mit uns, mit anderen Menschen und mit Jesus zu gehen. Und diese Lebensreise, die ist alles andere als langweilig, sondern spannend, weil es immer Neues zu entdecken gilt. Ich danke Jesus, dass er an Weihnachten gekommen ist, um unter uns zu wohnen. Amen.
Eine kleine überschaubare Gruppe. Insofern lade ich euch ein zu einer Gebetsgemeinschaft. Wir können mit unserem Mitbewohner reden und sprechen und ihm sagen, ja, was uns bewegt und was uns freut. Ich schließe das dann ab.
Ich möchte gerne noch ein Fürbittengebet halten für all unsere Kranken in der Gemeinde. Wir haben enorm viele Menschen, die gerade an der Grippe- und Erkältungswelle erkrankt sind und auch immer noch an Corona. Und für auch alle weiteren Erkrankungen möchte ich jetzt stellvertretend einmal gerne beten. Herr Jesus, wir befehlen dir all unsere Kranken an. Du siehst, wie es ihnen jetzt gerade geht in diesem Moment und du bist ihnen nahe. Du bist da, wo sie gerade sind. Und wir bitten dich, dass du Heiland bist und Heiler für sie. Und dass du wiederherstellst und Schmerzen linderst. Und dass du die Lungen gesund machst, die gerade erkrankt sind, Herr. Dass du Gegenwart, Nähe und Liebe schenkst und Kraft, diese Krankheiten zu überstehen. So es dein Wille ist, Herr. Wir geben dir unsere lieben Menschen in deine Hand und wollen sie dir anvertrauen. Und wir denken ganz besonders jetzt an Erich und Erika Vogt, die in hohem Alter an Corona erkrankt sind. Und wollen sie dir anbefehlen, dass du bei ihnen bist, dass du sie bewahrst, sie beschützt. Wir bitten um einen milden Verlauf der Krankheit, Herr. Und dass alles gut geht. Und sei du auch bei allen Angehörigen, bei Rita, Harry und Dieter und Hubert und bei allen Enkeln und Urenkeln, die jetzt gerade um das Wohl ihrer Großeltern, Eltern, Urgroßeltern bangen. Herr, wir befehlen dir all diese Menschen an und wir bitten dich, dass du sie wiederherstellst. Wir bitten um Genesung, Herr. Amen.
Amen. Wir singen jetzt ein weiteres Lied. Es ist ein Ros entsprungen. Alles Gute zum Geburtstag. Bei welcher Feier des Geburtstags einer anderen Person werden wir selbst noch reicher beschenkt als an unserem eigenen Geburtstag? Richtig, an Weihnachten. Dabei geht es gar nicht nur um die vielen Geschenke, die uns liebe Menschen zum Christfest machen, sondern darum, dass mit der Geburt Jesu Gott selbst sich uns geschenkt hat. Von Hans-Joachim Eckstein. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Das nächste Jahr, 2023, steht vor der Tür. Es gibt einige wenige Ansagen. Und zwar wird es Silvester am 31.12. eine Jahresschlussandacht hier in der Gemeinde geben um 18 Uhr. Herzliche Einladung, 18 Uhr, 31.12. Dafür könnt ihr am 1.1. dann ausschlafen. Da findet kein Gottesdienst statt. Die Senioren treffen sich auch gleich schon wieder im neuen Jahr, am 5.1. Also wer Lust und Interesse hat, um 15 Uhr lädt der Seniorenbibelkreis zur gemeinsamen Bibellese und auch zum Abendmahl hier in der Gemeinde ein. Am 21.1., das kann man sich auch schon mal vormerken, gibt es einen Willkommensbrunch. Für alle die, die die Gemeinde näher kennenlernen wollen, die vielleicht das erste Mal hier sind oder wenn ihr bekannte Freunde habt, wo ihr sagt, ja, das wäre doch vielleicht für die ganz interessant, herzliche Einladung, 21.01. 11 Uhr Brunch. Auch ein Weihnachtsgottesdienst geht zu Ende. Und das Ende haben wir jetzt erreicht. Ich möchte euch einen Weihnachtssegen zusprechen und ich bitte euch dazu aufzustehen. Gott lasse dich ein gesegnetes Weihnachtsfest erleben. Gott schenke dir die nötige Ruhe, damit du dich auf Weihnachten und die frohe Botschaft einlassen kannst. Gott nehme dir Sorgen und Angst und schenke dir neue Hoffnung. Gott bereite dir den Raum, den du brauchst und an dem du so sein kannst, wie du bist. Gott schenke dir die Fähigkeit zum Staunen über das Wunder der Geburt im Stall von Bethlehem. Gott mache heil, was du zerbrochen hast und führe dich zur Versöhnung. Gott gebe dir Entschlossenheit, Fantasie und Mut, damit du auch anderen Weihnachten bereiten kannst. Gott bleibe bei dir mit dem Licht der heiligen Nacht, wenn dunkle Tage kommen. Gott segne dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Ich wünsche euch ein fröhliches und gesegnetes Weihnachtsfest. Ja, Dankeschön.